Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Der Neandertaler ist für mich ein ganz alter Mensch.
Neandertalerknochen sind so ziemlich das Seltenste, was man als Archäologe finden kann. Die sind im Grunde wertvoller als Mondgestein.
Eine Eiszeit bedeutet im Winter Nachttemperaturen von bis zu minus 45 Grad. Wenn Sie da nicht in der Lage sind, ein Feuerchen zu machen, dann ist Europa kein besiedelbarer Lebensraum.
Wir können so ein Pi mal Daumen Berechnung machen, dass ungefähr 100.000 extra Menschen bis jetzt verstorben ist in der Pandemie aufgrund von diesen genetischen Varianten.
Der Neandertaler in uns, er sorgt sogar für eine besondere Corona-Anfälligkeit. Wer viel vom Neandertaler-Genom in sich trägt, hat ein dreimal so hohes Risiko, künstlich beatmet werden zu müssen. Das haben jüngst Leipziger Genforscher entdeckt. Es hat sich viel in der Forschung über unsere Urahnen getan. Parallel zu den spektakulären Veröffentlichungen aus Leipzig entdecken Archäologen und Vorgeschichtler bei Grabungen faszinierende Details ihres Soziallebens. Neandertaler betrieben Totenkult, trauerten, kümmerten sich um verletzte Verwandte, aßen fast nur Fleisch und kamen wunderbar mit der Eiseskälte in unseren Breiten damals klar. Auch dank ihrer großen, die Atemluft wärmenden Nase. Der Urmensch in uns. Neuigkeiten vom Neandertaler in diesem Wochenendjournal. Herzlich willkommen, sagt Henning Hubert.
Ich stehe vor dem Neandertal-Museum in der Nähe von Düsseldorf, also Landkreis Mettmann. Ja, Wasser fließt hier vorbei, die Düssel schlängelt sich durch das Tal, ein bisschen befahren ist die Straße. Ja, und das läuft das Herbstferienprogramm für Kinder aus der Umgebung, so zwischen 6 und 9 Jahre alt, Grundschulalter. Die spielen gerade, glaube ich, Blinde Kuh, akustisch. Und Till Knechtges ist vom Museum bei mir, von der Museumspädagogik. Also Sie bieten das an, dass Kinder eintauchen hier in diese Welt, in diese Steinzeitwelt des Urmenschen, des Neandertalers.
Ja, ganz genau. Wir versuchen, Kindern das Gefühl zu geben, wie es sich wohl gefühlt hat, auch körperlich angefühlt hat, wohl hier vor 40.000 Jahren gewesen zu sein, als Steinzeitmenschen, als Neandertaler.
Die sind aber ganz modern gekleidet zum Beispiel, haben eine Mütze auf und bunte Winteranoraks jetzt schon oder Herbstanoraks.
Das ändert sich auch innerhalb der Woche auch noch. Also es gibt einige Aktionen, wo wir mal das Leder- und das Fellkostüm überwerfen, mal mit der Speerschleuder schießen, also steinzeitliche Jagdmethoden ausprobieren. Wir werden Fährten lesen, also alle möglichen Programme sind dabei.
Wo setzen Sie dann an? Wie wollen Sie diesen Urmenschen, ausgestorben vor 42.000 Jahren, hier als Schädel ja entdeckt und auch noch mit Skelettteilen im Jahr 1856, wie wollen Sie uns den näher bringen?
Ja, das kann man jedem Menschen anders näher bringen. Also Kinder, aber auch Erwachsene brauchen zunächst einmal auch einen spielerischen Zugang, um einfach all das so nachzufühlen. Also wie das wohl gewesen ist mit Mammutherden und Bisonherden, die hier durchgestreift sind. Es gibt ja auch immer noch dieses eiszeitliche Wildgehege hier im Neandertal, wo wir Wisente, Auerochsen und Tarpan, also Wildpferde, haben. Wir versuchen das Ganze ganz handlungsorientiert, großes Wort, das heißt eigentlich, wir versuchen das ganz körperlich, sensorisch irgendwie so zu erleben, wie das gewesen sein muss, damals vor 40.000 Jahren. In der Ausstellung haben wir natürlich auch viel Programm. Dort gibt es multimediale Installationen, es gibt diese großartigen Figuren. Das heißt, wir haben auf Grundlage von Schädelfunden, von Skelettfunden originaler Steinzeitmenschen Figuren nachbilden lassen, die lebensecht aussehen und einem in der Dauerausstellung gegenüberstehen.
Herr Knechtges, jetzt bis kurz vor dem Parkplatz ist Neandertal, so auf einer grünen Schrift immer als Hinweisschild, ist Neandertal ohne das H geschrieben. Sie bestehen irgendwie ein bisschen drauf. Sie wollen so ein bisschen altertümeln damit. Also Sie haben jetzt hier zum Beispiel auch so einen Schlüsselanhänger drum um Ihren Hals. Und da steht auch Neandertaler Museum mit TH noch. Genau. Sind Sie die Einzigen?
Im Schriftzug des Neandertaler Museums steht es tatsächlich mit TH. Und das werden wir ständig gefragt. Wir versuchen einfach, diesen Fund so ein bisschen hier wieder zu spielen. Der Neandertaler, 1856 gefunden, damals natürlich mit TH geschrieben, das Tal mit TH geschrieben. Und wir versuchen im Prinzip an diese Fundgeschichte mit diesem TH anzuknüpfen. Aber mit altertümlich hat das nichts zu tun.
Wo ist denn die Fundstelle, wenn wir jetzt direkt vor dem Museum stehen? Das ist ja ein moderner Glasbau mit viel Stahl.
Wir befinden uns eigentlich schon im Neandertal, hier am Zusammenfluss zwischen Mettmanner Bach und Düssel. Ja, und wenn wir jetzt im Düsselverlauf etwas weiter in den Wald hinein folgen, wir kommen dann auch unter der Straße durch, dann kommen wir zur alten Fundstelle.
Können wir vielleicht gleich mal hingehen? Ich nutze jetzt vielleicht gleich mal die Chance, die Kinder zu fragen, was sie bislang schon vielleicht gelernt haben über den Neandertaler. Warum heißt der überhaupt Neandertal? Also was steckt da für ein Wort drin? Neander, was ist das?
Ja, Neandertal, also das kommt daher, es gab im 17. Jahrhundert einen berühmten Kirchenliederkomponisten, Joachim Neander. Der hat Smash-Hits wie Lobe den Herrn, kennt vielleicht der eine oder die andere, geschrieben. Und nachdem der hier gerne hinkam und Kirchenlieder komponierte, wurde dieses Tal benannt. Eigentlich hieß der Neumann, also sein Vater hieß eigentlich Neumann mit Nachnamen. Zu der Zeit war es aber gerade in, sich einen griechisch klingenden Namen zu geben. Aus Neu wurde dann Neher und aus Neumann wurde Neander und daher Neandertal.
Mika, du machst ja jetzt hier mit beim Ferienprogramm Steinzeit. Was ist denn der Neandertaler für dich?
Der Neandertaler ist für mich ein ganz alter Mensch. Also wenn man den Neandertaler so sieht, dann, also ich bin jetzt nicht so ein Experte da drin, aber ich weiß schon ein bisschen darüber.
Was denn?
Dass die Neandertaler, die mussten sich aus Steinen so Messer bauen und dann steckt man die in so ein Holzstück und dann hat man so ein Messer und die mussten Mammuts und so jagen, um ihre Nahrung zu finden. Und das Fell haben sie abgemacht, damit sie für ihr Tipi also so einen Schutz haben für Blitze oder so.
Wer weiß noch was über den Neandertaler? Was ist denn der für dich?
Also für mich ist der ein ganz alter Mensch. Der lebt ja auch schon lange nicht mehr. Der sieht genauso aus wie uns, wie wir. Aber nur halt nicht mit so Anziehsachen.
Der stammt ja auch vom Affen ab. So wie wir Menschen. Und früher hatte der auch immer einen krummen Rücken. Und das war eine schwerere Zeit ohne Technik für den Neandertaler.
Ganz ohne Technik oder mit ein bisschen Technik doch?
Ich glaube, mit ein bisschen Technik.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds.
500 Meter hinter dem Neubau vom Neandertalmuseum, da schlängelt sich die Düssel Richtung Rhein und an einem Kalkfelsenrest, da prangt eine Gedenktafel, also die an diese zufällige Entdeckung des Neandertaler Menschen im Jahr 1856 erinnert. Und dahinter markieren auf einer großen Wiese an die 20 rot-weiße Stangen übermannshoch Ja, die markieren den Ort der letzten Grabungen nach den Höhlenüberresten. Bei dem industriellen Kalkabbau hier, da wurde das Tal zerstört, muss man einfach sagen. Es ist hier nichts mehr von Höhlenlandschaft zu sehen, es ist eine platte Wiese. Ich bin hier verabredet, dazu gestoßen ist zum Till Knechtges, dem Museumspädagogen, der Rick Springer, der für die Ausstellungskonzeption heute sprechen kann, hier im Neandertaler Museum Mettmann, um sich das vorzustellen. Was ist hier gewesen? 30 Meter über uns, ja, da fliegt heute jetzt ein Vogel gerade, wenn ich hochschaue, über den Birken. Da war der Ort, der alle elektrisiert hat, die Urmenschenforschung betrieben haben.
Genau, man muss sich die Höhle ungefähr noch 25 Meter höher vorstellen. Das ist alles abgetragen. Seit 1856 ist konstant Kalksteinabbau betrieben worden. Und deswegen bietet sich das Bild heute nicht mehr so wie früher. Und die roten Stangen heute auf dem Gelände markieren den Punkt der neueren Grabung von 1997 und 2000. Der tatsächliche Fundort der Neandertaler Knochen ist aber noch weiter dahinter.
Und dann hat man die dann aus der Höhle rausgekippt sozusagen, die Überreste, diese Steinbrucharbeiter waren das gewesen?
Die sind bei den Steinbrucharbeiten halt quasi aufgefallen, bedeckt von einer Lehmschicht. Und sie haben die quasi dem Steinbruchbesitzer gezeigt und der war zufälligerweise befreundet mit einem Lehrer und Naturforscher, der sich etwas besser auskannte und der sofort gesehen hat, dass es sich halt um ein Skelett handelt, das aber menschlich ist, aber halt schon Züge hat, die er halt nicht wiedererkannt hat oder besonders sind.
Und diese Skelettteile sind jetzt neu präsentiert im FOR Landesmuseum in Bonn. So eine Art Schneewittchensarg. Sehen nicht mehr wirklich aus wie weiße Knochen, sondern sind jetzt auch ziemlich so dunkelbraun. So habe ich das in Erinnerung.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe sie selber auch noch nicht gesehen. Wir haben hier nur die Rekonstruktion, aber jetzt auch mit den Knochen aus den neueren Grabungen. Dazu sind ja noch die Knochen einer Frau gekommen und die Milchzähne eines Kindes. Also es war offensichtlich eine Bestattung mit drei Personen, aber sekundär, also nochmal bestattet. Das sind halt die Sachen, die wir jetzt heute auch haben in unserem Museum.
Was machen Sie denn damit mit dieser Info? Ich wende mich vielleicht wieder auch dem Till Knechtges zu. Eine Bestattungskultur, ist das wichtig für Sie, für Ihr Konzept?
Absolut, weil das bedeutet ja im Prinzip nichts anderes, als dass Neandertaler ihre Toten nicht einfach so haben liegen lassen, sondern Grabritus praktizierten. Das heißt, möglicherweise Jenseitsvorstellungen hatten. Also die Art und Weise, wie man mit seinen Verstorbenen umgeht, sagt uns sehr viel über das Leben der Menschen aus. Wir wissen, dass Neandertaler Beigaben in die Gräber gelegt haben, also Muschelschmuck zum Beispiel, rote Farbe, Ocker, also rot, auch die Farbe des Lebens, des Bluts und damit ihre Toten bestreut haben. Aus einer Fundstelle im Norden des Iraks, aus Shanidar, hat man Blütenpollen nachgewiesen. Es kann irgendwann später reingeschwemmt worden sein, kann aber auch sein, dass Neandertaler Blumen ihren Verstorbenen ins Grab gelegt haben. Also hochmodernes Verhalten vor vielen tausend Jahren.
Jetzt nicken Sie und lächeln Sie dabei. Kommt der Ihnen immer näher durch solche Erkenntnisse oder bleibt der zunehmend ein Rätsel? Man weiß ja auch nicht, hat er gesprochen, wie hat er logisch gedacht?
Ja, bleibt uns sicherlich ewig irgendwie ein Rätsel, weil wir werden nicht die letzten Fragen klären können. Es wird immer auch noch Fragen übrig bleiben. Ja. Aber er kommt uns auf jeden Fall immer näher. Wir wissen, dass Neandertaler ihre Toten bestattet haben. Wir wissen mittlerweile, dass sie gesprochen haben. Es gibt ein Sprachgen, das FOXP2-Gen. Das ist das sogenannte Sprachgen. Das hatten Neandertaler auch, das haben wir auch. Es gibt ein sogenanntes Zungenbein, ein kleiner Knochen hinten in der Kehle sitzend. Das ist die anatomische Sprachvoraussetzung. Über die haben Neandertaler auch verfügt. Komplexe Kultur, komplexes Werkzeug, all das spricht auch für Sprache.
Und wenn ich mich nochmal an Sie wende, Rick Springer, wenn Sie hier 1997 und im Jahr 2000 auch noch eine Überreste einer Frau und eines Kindes finden konnten, welche Rückschlüsse können Sie jetzt da ziehen zum Verbund? Wie haben die zusammengelebt als Höhlenmenschen?
Also grundsätzlich wissen wir, dass Neandertaler sich zu größeren Gruppen zusammengeschlossen haben. Aber das hängt natürlich auch immer von der Umgebung zusammen. Also sie waren hoch angepasst an die damaligen Verhältnisse zur Eiszeit. Also da war es wesentlich schwieriger, sich auf klimatische Bedingungen einzustellen, weil es auch viel schneller gewechselt hat. Und je nachdem, wie halt auch die Jagdgründe waren, hat man sich dann entweder zu größeren Gruppen oder zu kleineren Gruppen zusammengeschlossen und ist dann dementsprechend weitergezogen.
Unser Genanteil, der wird so beziffert auf 1-2%, vielleicht ein bisschen mehr.
2-4.
2 bis 4, sagen Sie inzwischen. Ja. Ändert sich auch so ein bisschen immer nach Messmethode. Ja, wie hat das denn funktioniert, die Fortpflanzung? Was erkennen Sie? Sie liefern, ne, als Archäologen, als Urgeschichtler hier das Material, was gegraben wurde. Dann kommen die Genforscher. Und jetzt, was machen wir jetzt mit diesem Bild? Wie hat das geklappt? Wie verwandt, würden Sie heute sagen, wie verwandt sind die Neandertaler nun wirklich mit uns hier?
Das Spannende ist ja auch, wie nah lassen wir ihn eigentlich an uns rankommen. So, und wir unterteilen das immer ganz gern künstlich in verschiedene Menschenformen. Aber was man auch sagen muss, zu dieser Zeit, wo der Neandertaler gelebt hat, gab es natürlich auch andere Menschenformen, die gleichzeitig gelebt haben, was es ja heute gar nicht mehr gibt. Also heute gibt es den Homo sapiens und damals gab es aber Neandertaler und Homo sapiens gleichzeitig. Und dass sich diese Gruppen immer wieder vermischt haben, ist halt auch ein zentrales Thema unserer Ausstellung. Und das zeigen wir auch unter anderem in unserem Stammbusch. Und das ist
ein Stammbusch, was ist das?
Ein Stammbusch, also wir wollen uns da eben abgrenzen, dass es kein Stammbaum ist, sondern ein Stammbusch, dass es sich halt immer wieder verbindet, dass sich neue Zweige bilden, die wieder auseinandergehen, aber dann doch wieder zusammentreffen und dass es einfach ein dynamischer Prozess ist und dass es halt nicht so eingleisig funktioniert.
Dass sich mischen musste sein. Wir sind heute eher monogam ausgelegt, sind aber auch wahnsinnig viele Milliarden Menschen auf der Erde. Damals waren es maximal 90.000 zur Zeit des Neandertalers.
Es gibt verschiedene Schätzungen, wie viele Menschen gleichzeitig die Welt bevölkert haben, aber Schätzungen tatsächlich gehen in diese Richtung. Ja. Mhm.
Und das Konzept heißt dann auch, man muss sich ein bisschen lustiger mischen?
Ja, also tatsächlich ist es so, wir reden über das eiszeitliche Europa. Und Schätzungen gehen davon aus, sie sind natürlich sehr grob, dass zwischen Portugal und, ich sag mal, der Ukraine insgesamt 20.000 bis 40.000 Neandertaler gleichzeitig gelebt haben. Das ist verschwindend gering. Das heißt, diese Gruppen, allein um Inzucht zu vermeiden, müssen sich regelmäßig getroffen haben. Und das taten sie. Das kann man ganz gut nachweisen, also auch an Fundstellen. Und dann kam der Homo sapiens sapiens hinzu. Und das Ergebnis können wir in unserem eigenen Erbgut nachlesen, nämlich durchschnittlich 2% Neandertaler DNA, die wir geerbt haben.
Da ging was.
Da ging was, eindeutig, ja.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
Go ahead.
1, 2, 3, 4. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Nun, Anfang Oktober, da ist das Eröffnungswochenende in dem neu umgebauten LVR Landesmuseum in Bonn, wo seit knapp 150 Jahren der Original Neandertaler aus dem Tal bei Mettmann ja nun liegt. Er ist zur Besichtigung freigegeben und er ist eingebettet in eine komplett neue Inszenierung. Überleben in der Eiszeit ist hier zum Beispiel ein Bereich, wir kommen aus Afrika, oder das Klima macht den Menschen. Das ist eine ganz lange Wand mit einer Klimakurve von 3,5 Millionen beginnend vor Christus bis eben heute. Und angezogen hat das auch den ARD-Wetterexperten und Meteorologen Sven Plöger. Man kennt sie aus dem Wetter vor 8 und so weiter. Ne? Und diese Klimakurve, die hat sie hierher geführt, weil sie was ablesen können. Das ist also auch mit dem Neandertaler für uns wichtig, um zu fragen, was ist das mit dem Klimawandel, wie passen wir uns an?
Ja, genau. Also ich bin hier und hatte tatsächlich die Ehre, jetzt hier ein Video über diese Klimakurve machen zu dürfen, was für mich natürlich toll ist, weil ich bin ja in dieser wunderschönen Stadt geboren in Bonn. Insofern ist es tatsächlich so, dass ich hier auch diese Kurve mal kommentiert habe. Und man sieht einfach vor 3,5 Millionen Jahren, da waren die Temperaturen in dieser Region noch ganz andere. Da lebten hier Giraffen, es lebten Löwen, es lebten Antilopen. Und über die lange Zeit gehen die Temperaturen, Achtung, zurück. Aber in dem letzten Bereich hier, dem, was wir heute erleben, was ja mancher Anthropozän nennt, gehen die Temperaturen drastisch nach oben. Und wir haben hier auf dieser Kurve zusätzlich zu den Temperaturen eben auch den CO2-Gehalt, den Kohlendioxidgehalt mit drauf. Und da haben wir auch mal den Wert hingeschrieben von 418 ppm. ppm, das heißt immer Parts per Million. Und der wurde im Mai 2020 erreicht, aber in den letzten, Achtung, 3,5 Millionen Jahren nicht. Und vor diesem Hintergrund sehen wir diese beschleunigten Veränderungen. Und das ist das, was hier in dem Museum tatsächlich transportiert wird.
Sven Plöger, wenn Sie jetzt einen Wetterbericht machen würden für Neandertaler im November, so vor 42.000 Jahren, hier für unsere Region, wie würde der aussehen?
Der würde wahrscheinlich schon von großer Kälte sprechen. Als der Neandertaler am Anfang hier war, hat er ja noch viel wärmere Verhältnisse gehabt. Die Temperaturen gingen dann konsequent zurück. Und jetzt würde das dann vor 42.000 Jahren, Anfang November schon mal heißen, aus Norden kommt ein Tiefdruckgebiet zu uns rein. Ich würde in dem Fall Hochdeutsch sprechen. Ich kann nicht Neandertalisch, würde ich sagen. Aus Norden kommt ein Tief zu uns rein. Sehr kalte arktische Luft wird uns erreichen. Die Nachttemperaturen gehen mühelos unter die minus 20 Grad Marke. Auch tagsüber wird es wahrscheinlich bei Dauerfrost bleiben. Vielleicht nächsten Donnerstag kurz mal 1-2 Grad plus. Dazu relativ windig, anfangs viel Schnee, der auch liegen bleibt und der wahrscheinlich auch bis April durchweg liegen bleiben wird. Und dann würde ich dem Neandertaler noch mitgeben, in 42.000 Jahren, da sind die Temperaturen dann ganz woanders und steigen rasant an. Das ist dann das, was wir heute beim Klimawandel erleben.
Das ist doch faszinierend. Wir kommen aus der Kälte und wir können uns anpassen offenbar. Wie gehen wir damit um? Ist das was Beruhigendes oder doch was Beunruhigendes?
Sowohl als auch. Also beruhigend ist natürlich immer, wenn man sich anpassen kann, denn sonst hat man große Probleme. Der Neandertaler ist ja auch wegen der Klimabedingungen tatsächlich dann hier ausgestorben und dann letztendlich überhaupt ausgestorben. Aber wir können uns anpassen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also wir erleben im Moment eine unglaublich drastische Erwärmung. Also wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, werden wir am Ende dieses Jahrhunderts 4 Grad mehr Wärme haben auf diesem Globus. Und eine 4 Grad wärmere Welt ist genau wie eine 4 Grad kältere Welt eine ganz andere Welt als die heutige. Am Ende der letzten Eiszeit, der letzten Kaltzeit, muss man korrekt sagen, in diesem Eiszeitalter, in dem wir uns seit 2 Millionen Jahren befinden, war die Temperatur 4 Grad kälter. Da hat es in den Alpen kein einziges Alpental gegeben. Das war alles voller Eis. Die Alpen waren wie ein Eiskugelhupf. Rügen war 500 Meter unter Eis gelegen. Skandinavien 2-3 Kilometer unter Eis. Wir hatten 1,5 Kilometer Eisdecke über New York oder Boston und solchen Städten. Also eine 4 Grad kältere Welt ist eine ganz andere Welt als die heutige. Und vor dem Hintergrund ist eine 4 Grad wärmere auch eine ganz andere Welt als die heutige. Und uns ist das vollkommen klar. Wir merken jetzt, der Klimawandel wird haptisch. Wir spüren die Veränderungen. Wir spüren heute das, was uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Und vor diesem Hintergrund muss uns klar werden, dass wir tatsächlich mit einer Dramatik zu tun haben und dass wir als Gesellschaft gefordert sind. Und wenn wir das nicht tun, werden wir diese Anpassungen irgendwann eben nicht mehr bezahlen können. Eine Klimaschutzstrategie muss bestehen aus Anpassung und Vermeidung. Vermeidung von Treibhausgasemissionen. Da sind wir im Moment sehr schlecht. Anpassung liegt uns auch näher, weil wir dann wissen, aha, wir müssen eine bauliche Maßnahme ergreifen. Wenn der Meeresspiegel steigt, bauen wir einen Deich hin. Wenn Hochwassergefahr ist, brauchen wir Wände. All das können wir uns besser vorstellen. Aber die Vermeidung muss weiter im Mittelpunkt stehen. Nochmal, die Anpassung wird nicht bezahlbar sein. Studien sagen, jeder jetzt nicht in den Klimaschutz gesteckte Euro wird nachher mit 2 bis 11 Euro bezahlt werden müssen. Also eine bessere Geldanlage als Klimaschutz gibt es im Grunde genommen nicht.
Führung an Führung reiht sich in der neuen aufgemachten Rotunde, wo der original Neandertaler-Fund ausgestellt wird. 16 Knochenteile, auch die Schädeldecke ist da zu sehen. Im Original ausgestellt, ja, in einem Schneewittchensarg, blau, hellblau unterlegt, sehe ich viele Knochensplitter. Es ist netterweise so angelegt, dass man vom Schädel runter Rippenteile, Armteile und eben Oberschenkelknochen sieht. Rechts davon ist so 1,70 groß, nachgebaut von einer französischen Künstlerin, der Frau Denes, ein Modell dieses Neandertalers. Buschige Augenbrauen, Vollbart, Lanze in der Hand. Der linke Arm hängt schwach und schlapp herunter. So, und jetzt haben wir coronamäßig natürlich auch unseren Abstand einhaltend die Chance, ein Interview zu führen mit Ralf W. Schmitz, dem Archäologen und Urgeschichtler hier am LVR Landesmuseum in Bonn, der sein halbes Forscherleben lang sich mit dem Neandertaler hier schon beschäftigt hat. Herr Schmitz, woher wissen Sie denn eigentlich zum Beispiel, dass der Arm fast ja nicht zu gebrauchen war oder gar nicht zu gebrauchen war? Ich erkenne das nicht.
Ja, es ist so, dass es Untersuchungen gibt, anatomische Untersuchungen und Röntgenuntersuchungen dieses linken Armes. Die belegen ganz klar, der Bruch erfolgte im Ellenbogengelenk, vielleicht im Lebensalter von 19, 20 Jahren. Danach hat der Neandertaler noch 20 Jahre lang gelebt mit einem Arm, den er fast nicht mehr bewegen konnte. Woher wissen wir, dass er den Arm nicht mehr benutzen konnte? Ganz einfach, der Arm ist richtig verkümmert. Und zwar nicht nur die Muskelmasse ist ihm verkümmert damals, sondern auch der Knochen ist so geschwächt, dass man es in den Röntgenbildern und in mikroskopischen Untersuchungen feststellen kann. Die Verletzung war sehr schwer, er konnte ihn zeitlebens nicht mehr benutzen. Das heißt, seine Stammesgruppenmitglieder mussten ihn versorgen und unterstützen, damit er am Leben bleiben konnte.
Dieses typische, die wulstigen Augenpartien, woran lesen Sie das ab hier, wenn wir mal die Schädeldecke nehmen, die in so einem dunklen, braunen Ton erhalten ist?
Die Schädel von Neandertalern sind sehr, sehr typisch. Wir haben einerseits eine fliehende Stirn, wir haben kräftige Überaugenbögen, wir haben eine ausgeprägte, starke Nasenöffnung, was auf eine große Nase schließen lässt. Wir haben eine vorspringende Mund-Nasen-Partie. Den Neandertalern fehlt der Kinnvorsprung. Das sind schon ganz markante Eiszeittypen gewesen, die zumindest vom Gesicht her sehr stark auffallen würden, heute im Straßenbild.
Und dann sehe ich ein bisschen Aluminium, das ist ja ein bisschen verdächtig. Gehört das da rein? Das ist so der rechte Oberarmknochen, wenn das hier so das Skelett so drapiert ist. Da haben Sie mal was abgegeben der Forschung. Ist das die Stelle, wo Sie gesagt haben, wir können darauf verzichten, aber die Genomforscher, die brauchen das oder Genforscher?
Wir haben eine ganz alte Debatte in der Urgeschichtsforschung. Sind die Neandertaler unsere Vorfahren? Diese Frage war von der Archäologie und von der Anthropologie alleine her überhaupt nicht zu beantworten. Ich habe daher 1992 Kontakt aufgenommen mit Professor Svante Paabo in Leipzig und habe ihm vorgeschlagen, unseren Neandertaler genetisch zu untersuchen. Das war damals im Grenzbereich dessen, was man genetisch machen konnte. Und wir haben aus dem rechten Oberarmknochen eine Knochenprobe herausgenommen für diese Genanalyse.
Und wie viel war das denn?
Das waren damals knapp 3,5 Gramm. Zu dieser Zeit war die Methode noch nicht so weit entwickelt wie heute. Damit ist ein neues Forschungsfeld begründet worden, die Paläogenetik der Neandertaler. Und was Sie eben angesprochen haben, das ist die verschlossene Probenentnahmestelle. Die haben wir noch nicht wieder verfüllt mit Kunststoff oder mit Gips, sondern haben sie offen gelassen, mit einer Aluminiumfolie kaschiert. Denn es könnte sein, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren hier nochmal für spezielle Fragestellungen an die Öffnung nochmal herangehen wollen.
Für Schlagzeilen hat jetzt ja so Anfang Oktober gesorgt, auch von diesem Team rund um den Svante Paabo, eine Untersuchung der Genomsequenzen. Ich glaube, das war ein Neandertaler-Kollege aus Kroatien. Von dem hat man jetzt also ableiten können, Corona-Anfälligkeit ja 3-mal erhöht bei Leuten, die besonders viel Neandertaler-Anteile im eigenen Erbgut haben. Das ist ja unglaublich überraschend einerseits und ändert sich aber auch immer wieder durch die Messmethoden, die Forschung, wo schreitet die denn da voran? Bei Ihnen in der Archäologie oder letztlich doch gerade bei den Genforschern?
Die Urgeschichtsforschung ist sehr, sehr interdisziplinär. Die Archäologie hat einen sehr großen Anteil. Sie beschreibt die Kultur des Menschen, sie beschreibt die Siedlungsplätze, das Jagdverhalten der Menschen. Aber dann kommen die Naturwissenschaften ins Spiel, zum Beispiel Fragen wie, wovon hat er sich ernährt? Da kann man Analysen machen an den Knochen. Wird dann die Antwort kriegen, Neandertaler haben sich zu 90% von Fleisch ernährt. Dann die Genetik schaut in einzelne Gene heute hinein und sagt uns, welche Gene haben wir geerbt von den Neandertalern für Positives, zum Beispiel starkes Immunsystem, oder Negatives, erhöhte Corona-Anfälligkeit. Also das ist ein Forschungsfeld, was viele Beiträge leistet, gerade die Paläogenetik. Ich sehe das auf Augenhöhe. Archäologie und Paläogenetik haben heute eine ganz enge Synthese. Und ich muss sagen, mir persönlich macht es unglaublich viel Spaß, immer wieder in andere Bereiche hineinzuschauen, über den Tellerrand zu schauen, mich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Zünften auszutauschen.
Wie nah ist Ihnen inzwischen der Neandertaler gekommen? Oder wo ist dann doch das Trennende, wenn Sie mal so Eigenschaften nebeneinander setzen würden? Sie in der Freizeit und der in der Freizeit.
Also er in der Freizeit wäre ständig unterwegs, würde immer irgendwelchem Wild hinterherjagen, würde sich zu 90% von Fleisch ernähren, würde sehr wahrscheinlich nicht in ein Konzert mit mir gehen wollen. Ich in meiner Freizeit würde mich weniger bewegen, würde andere Dinge essen, auch ein bisschen mehr auf Gemüse achten, würde auch mehr Kultur machen. Aber das ist reine Spekulation. Wir werden leider nie die Chance haben, mit einem Neandertaler einen Zeltausflug zu machen.
Wie lange hätte ein Boxkampf zwischen Ihnen und ihm gedauert?
Relativ lange, weil ich kann schnell laufen und er hätte Probleme, mich einzuholen. Wenn er mich gestellt hat, 20 Sekunden.
Und wer gewinnt?
Er natürlich.
Also diese sind unglaublich stark. Jetzt machen wir mal hier an dem Sarg einen Punkt und gehen hin zu dem, ja, ist das jetzt ein Sommerlook? Er trägt Fellschuhe, einen Rock aus Fell und eine Weste, aber ich sehe sehr viel behaarte Brusthaare, eine Brust sehe ich, behaart, Unterarme behaart, starke Faust, die diesen Speer oder die Lanze hier eben jetzt festhält. Und ich stelle mich mal vor ihm, komme ihm jetzt ganz nah, so auf 40 Zentimeter. Diesem Modell mit Gerichtsmedizinern ist er ja nun erstellt worden. Die Augenfarben sind so grünlich, innen ein bisschen braun, Nase breit, Lippen breit und fliehende Stirn, sagt man ja so schön, und dann so braune Haare. Dafür haben sie sich entschieden. Blaue Augen gingen damals noch nicht.
Also blaue Augen sind natürlich immer sehr, sehr attraktiv. Deswegen sind ja auch Frauen aus Nordeuropa stehen ja hoch im Kurs bei mitteleuropäischen Männern. Aber die blauen Augen waren damals von der Evolution noch nicht erfunden. Blaue Augen gibt es seit ungefähr 16.000 bis 18.000 Jahren. Da gab es schon lange keine Neandertaler mehr. Deswegen mussten wir eine andere Augenfarbe wählen.
Herr Schmitz, wir sagen heute, die Welt wird immer bunter. War die damals auch schon so bunt? Es gibt parallel existierende andere Menschenarten?
Zur Zeit der Neandertaler war es sehr viel bunter als heute. Wir haben in Europa haben wir die Neandertaler, in Afrika uns, den anatomisch modernen Menschen, in Asien noch urtümlichere Bevölkerungen, die sich von Homo erectus herleiten. Es gibt aber auch eine Menschenform, die heißt Denisova-Mensch. Diese Buntheit ist letztlich dann verschwunden durch die Ausbreitung unserer eigenen Art, die sich über die ganze Welt verbreitet hat und so dominant geworden ist, dass alle anderen verdrängt worden sind.
Verwenden Sie noch den Rassebegriff oder ist der auch vollkommen out bei Ihnen in der Szene?
Den Rassebegriff mag ich persönlich überhaupt nicht. Er ist belastet durch die Geschehnisse im Dritten Reich. Er ist aber hier auch nicht relevant, weil ich lieber von Unterarten oder Menschenformen spreche. Der Rassebegriff findet hier keine Anwendung.
Ideal MTV lässt mich völlig kalt und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grelle Fummels aus den 50s, 60s, alles Soul und Trumpf gemeint. Aus Skoda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Deine blauen Augen machen mich so sanft.
schön toll. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal.
Es ist gefährlich, Leben ist gefährlich, zu viel Gefühl.
Sie brauchen zum Feuer machen, brauchen Sie also ein Stückchen vorbereiteten Zunder. Dann brauchen Sie ein Stückchen Schwefelkies. Wir haben in dem Fall hier Markasit, also Eisensulfid. Und dann brauchen Sie ein Stückchen Feuerstein und dann ziehen Sie mit dem harten Feuerstein Späne aus dem Markasit. Und wenn es dunkel wäre, dann könnten Sie die Funken fallen sehen. Und dann riecht das wie Streichhölzer.
Christian Peitz ist der Museumspädagoge hier, einer aus dem Team im FAR Landesmuseum und so im Lichthof hat er aufgebaut. Der Stein zeigtliche Materialien. Fälle, Steine, Knochen, Fäden und das ist so eine Art Vorführung, wie die Steinzeitleute ja schon Handwerkszeug, welche Handwerker sie waren letztlich. Sie lehnen ihre Hände jetzt auf ein Fell. Was ist das für ein Fell, was Sie hier ausgebreitet haben auf dem Tisch?
Das ist ein Pferdefell bzw. ein Fohlenfell. Tatsächlich ist ein Pferd für einen steinzeitlichen Menschen ja nichts anderes gewesen als 650 Kilo Fleisch, Fell, Knochen und alles Mögliche, was man verwenden kann. Darauf sich draufzusetzen und durch die Gegend zu reiten, sind Menschen erst sehr viel später gekommen. Also es ist ein Fohlenfell hier, das ich hier ausgebreitet habe. Die Kollegin nebendran, Frau Petersen, hat Rentierfelle mitgebracht, einfach als mittelgroße Tiere, die sich ganz wunderbar nutzen lassen, deren Fell man verwendet hat. Und das ist auch eine gute Basis, um Kleidung daraus herzustellen. Zur Verarbeitung braucht man natürlich dann entsprechende Nadeln und Ahlen. Die längste Zeit haben diese Nadeln kein Öhr gehabt. Das heißt, man hat nicht beim Nähen direkt den Faden mit durchgefädelt, sondern man hat einfach an die Kante eine Reihe von Löchern gestochen. Dann hat man ein Stück pflanzlichen Faden genommen, also sprich Bast, den man zusammengedreht hat, oder in meinem Fall hier ist das Sehne aus einem Tier gewonnen. Und dann muss man entsprechend hoffnungsvoll, dass man die Löcher wiederfindet, die man vorher gemacht hat, dort den Faden durchziehen und kann auf diese Art und Weise dann seine Kleidungsstücke zusammennähen. Also so in älteren Abbildungen 50er, 60er Jahre, da tauchen noch Neandertaler in den Schulbüchern auf, die haben einfach nur so ein Fell um die Schultern gehängt. Das ist natürlich unter den eiszeitlichen Bedingungen eine ganz schlechte Angelegenheit, sich zu kleiden, sondern die Leute haben eine winddichte Kleidung hergestellt, die den Jahreszeiten angepasst war. Unsere Neandertaler-Figurine unten ist ganz eindeutig auch sommerlich gekleidet, denn der hat Bleckebeine. Der müsste sich tatsächlich noch irgendwas an die Beine ziehen, um dann in den winterlichen Bedingungen überhaupt klarzukommen. Da ist die Sehne jetzt erstmal durch. Sehne ist ein ganz wunderbares Material, extrem reißfest natürlich. Sehne hat einen eingebauten Klebstoff. Jetzt nehme ich es mal auf mich, nehme die Maske runter und dann mache ich die Sehne im Mund feucht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Schmeckt es nach was?
Nee, riecht aber so ein kleines bisschen nach Bouillon. Und dann nehme ich die beiden Enden, feuchte die wieder noch mal ein kleines bisschen an. Und dann drehe ich die zusammen. Und dann kriege ich da stückchenweise einen relativ haltbaren Faden draus, mit dem ich meine Kleidung zusammensetzen kann. Und an der eingedrehten Stelle eben, wenn das trocknet, dann wird das Kollagen, der Klebstoff wird wieder fest und ich kriege das Ganze auch nicht mehr großartig auseinandergezogen. Geht ganz wunderbar.
Wenn Sie so eintauchen, Herr Peitz, in diese Welt der Neandertaler, was fasziniert Sie denn? Das war ja wahnsinnig dünn besiedelt. Die Sippen waren wahrscheinlich nicht so groß. In so einer Höhle vielleicht ein Dutzend Leute maximal in der Zeit.
Ja, genau, das kann man sich so vorstellen. Das sind nicht viele Menschen gewesen, aber die wussten natürlich sehr genau, wie sie mit ihrer Umwelt umzugehen hatten. Und für einen Neandertaler dürfte die Mammutsteppe einfach nur ein ziemlich gut gefüllter, riesengroßer Kühlschrank gewesen sein. Vorratshaltung ist überhaupt gar kein Problem, weil wir uns im Bereich des Permafrostbodens befinden. Das heißt, eine Grube von einem Meter gegraben, dort das Fleisch reingepackt und das friert in der Nacht einmal komplett durch. Und dann kann man es entsprechend bedarfsweise wieder rausholen. Und die Leute wussten natürlich ganz genau, wann kommt welche Herde wo vorbei. Wo muss ich mich positionieren, um in einer Rentierherde von 100.000 Tieren einfach ein paar Speere reinzuschmeißen und zu warten, dass einer trifft. Und so kann ich mich über das Jahr tatsächlich ernähren. Das bisschen, was an pflanzlicher Nahrung noch zur Verfügung steht, ist auch vollkommen klar, wann was wo reif wird. Und so zieht man seinem Nahrungsangebot im Laufe eines Jahres stückchenweise in einem begrenzten Bereich hinterher und muss sich da keine großartigen Sorgen machen. Natürlich ist das Leben gefährlich. Das heißt, männliche Neandertaler, die wir finden können, haben, soweit die Skelette halbwegs brauchbar erhalten sind, alle irgendwelche Verletzungen an den Extremitäten oder im Rumpfbereich. Aber das Risiko, an einer Zahnwurzelentzündung zu sterben oder am eingewachsenen Zehennagel, der sich entzündet, war ungefähr genauso groß wie von einem Bisontritt zu sterben.
Das eine war die Gefahr bei der Jagd, das andere vielleicht andere Menschenarten, die sich begegneten. War das eine friedliche Zeit? Wie stellen Sie sich das vor hier in unseren Regionen?
Also ich gehe davon aus, dass die Kontakte ausgesprochen friedlich waren. Der Spiegel hat 2006 zum Jubiläum des Neandertaler-Fundes so ein wunderbares Titelbild gebracht. Neandertaler und moderner Mensch, die sich beide bewaffnet gegenseitig grimmig angucken. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie 2 Wochen unterwegs waren, im Zweifelsfalle, bis Sie die nächste Menschengruppe von 10, 15, 20 Menschen getroffen haben, dann haben Sie die nicht bekriegt, denn die hatten nichts, was Sie nicht viel leichter irgendwo aus der Natur entnehmen können, sondern sie haben sich hingesetzt und haben sich gefreut, dass da ein weiterer Zweibeiner ist, den man fragen kann, wo war die letzte Herde unterwegs. Und ein bisschen vergorene Milch irgendwo, die man vielleicht dem Tier abgenommen hat. Viehzucht war halt noch nicht. Oder ein paar vergorene Beeren. Man macht sich ein bisschen lustig und mit Händen und Füßen kriegt man dann tatsächlich schon gefragt und eine Antwort auf das, was man wissen wollte.
Herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Hast du noch eine Frage?
Woher weiß man jetzt, dass die Neandertaler die Mammuts gejagt haben?
Dass Neandertaler Mammuts gejagt haben, dürfte eine relativ seltene Angelegenheit gewesen sein. So eine normale Jagdlanze eines Neandertalers ist ein dicker Stock, der an einem Ende angespitzt wurde. Wenn ein Mammut krank war, dann ist es gejagt worden tatsächlich. Aber ein ausgewachsenes Mammut ist für den Neandertaler keine Jagdbeute gewesen. Für unsere Vorfahren, also der moderne Mensch aus Afrika hier eingewandert ist, da sind Mammuts rauf und runter bejagt worden. Aber bei Neandertalern können wir uns die ganz große Frage stellen. Aber unsere Vorfahren haben eben auch viel, viel bessere Waffen gehabt. Stell dir mal vor, du hast so einen angespitzten Stock und musst einen Mammut jagen. Und das hat außen drauf 20 cm ganz dichte Wolle. Die wächst auf einer Haut, die ist locker mal ein Finger dick. Unter der Haut hast du eine Handbreit Fett. Darunter kommt noch mal eine Handbreit Fleisch. Dann kommen die Rippen, da musst du zwischendurch. Und dann musst du deinen Speer auch noch mindestens einen halben Meter tief in dem Tierchen versenken, damit es so stark verletzt ist, dass es relativ schnell zusammenbricht. Das heißt, du stehst maximal Armeslänge von dem Mammut entfernt und rammst ihm mit beiden Händen deine Lanze in den Leib. Wenn du es dann nicht schwer genug getroffen hast und das Mammut immer noch in der Lage ist, mal nachzugucken, was ihm da wehgetan hat, dann wirst du von einem 5 Tonnen schweren Lastwagen angefahren. Und dann ist für dich die Jagd beendet. Ja, also Mammuts zu jagen ist keine besonders schlaue Angelegenheit. Vielleicht hat irgendwann der Häuptling gesagt, wenn ihr die Jungs in der Gruppe bedrängt haben, Mann, wir wollen unbedingt zu den Jägern gehören, dass er gesagt hat, Jungs, dann bringt mir ein Mammut. Aber wir wissen, alle Mutproben sind auch heute noch eine ziemlich dumme Angelegenheit.
Ganz herzlichen Dank. Wir könnten noch weiter vom Hölzchen aufs Stöckchen gehen, aber die Vorführung muss ja hier auch weitergehen. Was folgt jetzt?
Ich schleife einfach mal meine Nadeln weiter. Ich habe ein paar Rohlinge vorbereitet und jetzt habe ich hier ein kleines bisschen Sandstein und da muss ich meine Knochen- und Geweihnadeln langsam aber sicher in Form bringen. Denn mit irgendwas will ich ja hinterher auch mal Kleidung nähen.
In der Bevölkerung Europas haben sich im Genpool 1-4% Neandertaler-Gene gehalten, bis heute. Was haben diese Reste des Neandertalers in uns aber mit Corona zu tun? Sehr viel, sagt eine neue Studie. Wer als Erkrankter einen hohen Neandertaler-Genanteil in sich trägt, der landet 3-mal so häufig auf Intensivstationen, am Beatmungsgerät sogar, als die ohne viele Neandertaler-Spuren. Sie war ein Paukenschlag, diese Studie, vom Forscherteam rund um Svante Paabo, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Svante Paabo ist Sohn eines schwedischen Medizin-Nobelpreisträgers und schon immer an der Frage interessiert, wie sich Krankheiten und die Gesundheit vererben. Hinreisen von Köln nach Leipzig soll augenblicklich nicht sein, wegen Corona. Die Frage also kurz vor unserer Sendung per Skype an Svante Paabo. Ist es denn überwiegend die Lotterie der Gene? Sind es die Gene, die entscheidend sind für viele Infektionen oder doch unser Sozialverhalten?
Also erstmal dieser Risikofaktor auf Chromosom 3, der vom Neandertal stammt, hat gar nichts damit zu tun, wie häufig oder wie leicht man sich ansteckt mit dem Virus. Aber wenn man einmal sich angesteckt hat, hat es Bedeutung für wie hohes Risiko man läuft, schwer krank zu werden. Auch im Krankenhaus zu müssen oder sogar auf Intensivstation oder künstlich beatmet zu werden. Es gibt natürlich andere Risikofaktoren auch. Ein stärkerer Risikofaktor als diese Neandertal-Variante ist Alter. Einfach. Je älter man ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man schwer krank wird. So, wir können sozusagen ein kleines Rechenübung machen und sagen, wenn man eine Kopie vererbt hat von der Mutter oder vom Vater und diese Neandertal-Variante, ist es, als ob man 10 Jahre älter wäre. Wenn man sogar 2 Kopien geerbt hat von beiden Elternteilen, ist es, als ob man 20 Jahre älter wäre, gerechnet an das Risiko, schwer krank zu werden. So, wenn ich jetzt 65 bin, ist es, als ob ich 85 wäre.
Schauen Sie dann auch auf die Weltkarte, wo die schweren Verläufe auftreten? Also vergleichen Sie China und Afrika mit Bangladesch, Iran, Europa, den USA?
Wir können dann natürlich sehen, wo diese Risikovariante vorkommt, heutzutage in den Populationen. Es ist nicht vorhanden in Afrika, wie überhaupt zu sagen, der Beitrag von Neandertalern ist außerhalb Afrika. Interessanterweise ist es auch so, dass es verteilt sich sehr ungleich in Europa und Asien. In Europa ist ungefähr 16% der Menschen tragen 1 oder 2 Kopien von dieser Risikovariante. In Südasien, in Bangladesch oder in Indien, ist es ungefähr 50% der Menschen. Und der große Unterschied dazu ist Ostasien, China oder Japan, wo es fast nicht vorhanden ist, wie in Afrika. So, das deutet schon darauf hin, dass diese genetische Variante irgendwie in der Vergangenheit auch wichtig waren. Und dass es Selektion dagegen gab in Ostasien, dass es wegselektiert wurde, vielleicht von irgendeiner Corona-ähnlichen Epidemien in der Vergangenheit. Und es deutet darauf hin, dass in Südasien war es sogar vorteilhaft vielleicht. Könnte es sein, dass es irgendeine Krankheit wie Cholera oder so, wo diese genetischen Varianten in diesem Bereich von Vorteil waren und es deshalb so häufig da ist heute.
Wie schauen Sie im Augenblick darauf? Ist das jetzt nun Fluch oder Segen, dass Sie nachweisen konnten, dass doch recht viel Neandertaler noch in uns hier zumindest in Europa steckt?
Ja, es ist ja wie alle genetischen Varianten. Es ist ein Zusammenspiel zwischen unserer Genetik und der Umwelt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Varianten in der Vergangenheit positiv waren, mindestens in Südasien, wo die jetzt so häufig sind. Aber jetzt, seit ungefähr ein Jahr jetzt, in dieser Pandemie, haben die natürlich tragische Folgen. Wir können so eine Pi mal Daumen-Berechnung machen, dass ungefähr 100.000 extra Menschen bis jetzt verstorben ist in der Pandemie aufgrund von diesen genetischen Varianten.
Das sagt Svante Paabo, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Der Urmensch in uns. Neuigkeiten vom Neandertaler. Sie hörten das Wochenendjournal. Danke fürs Zuhören, sagt im Namen aller, die mitgemacht haben, Henning Hubert. Nach uns Klassik, Pop etc. heute mit der Geigerin Caroline Wiedmann.